Es ist mir schon häufiger in Telefonaten passiert, dass ich jemand frage, und wie geht's dir so? Und die Antwort, ich kann mich nicht beklagen. Diese Antwort lässt mehrere Deutungsmöglichkeiten zu. Es ist möglich, dass jemand damit sagen will, mir geht's gut. So wie jemand sagt, alles im grünen Bereich, ja, ist alles in Ordnung. Es könnte auch sein, dass jemand sagen will, ja, ich weiß, es wäre angemessener in der heutigen Zeit, Finanzkrise, Arbeitswut, die ich persönlich habe oder so, wenn ich stöhne, aber mir fällt einfach nichts zum Stöhnen ein. Und die dritte Möglichkeit, ich kann mich nicht beklagen, kann auch heißen, ich würde mich gerne beklagen, aber das passt jetzt vielleicht nicht. Das ist so wie dieses hessische als weiter. Ja? Man fragt jemand, wie denn, und der sagt dann als weiter. Ne, so ist das. Also wir wissen nicht, wo wir hinlaufen, aber es geht immer weiter. Ne? Ist auch eine schöne Perspektive. Ich möchte Sie heute Morgen einladen, dass Sie sich mal richtig beklagen. Ich meine jetzt nicht unbedingt über die Predigt, das können Sie natürlich auch machen. Aber ich meine es eigentlich noch anders. Ich möchte Sie heute Morgen einladen, dass Sie sich beklagen lernen, dass Sie lernen, dass Klage auch zum Gebet dazugehört. Und damit Sie da so richtig hineinkommen und nicht im ersten Teil vielleicht müde werden, lade ich Sie ein, dass Sie jetzt mit mir zusammen einen Psalm lesen. Einen Psalm, in dem sich ein Mensch beklagt. Und vielleicht werden Sie an der einen oder anderen Stelle merken, das sind Worte, die auch zu eigenen Worten werden können für Ihre Situation. Ich bitte Sie alle aufzustehen und wir sehen jetzt hier vorne den Psalm. Ich werde starten, diesen Psalm vorzulesen und immer, wenn die Zeilen eingerückt sind oder nein, alle davor steht, ist das ein dezenter Hinweis, dass Sie mitbeten und mitlesen dürfen. Es handelt sich um ein Gebetslied oder ein Gebetsgedicht. Psalm 42 und 43. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu gehen zum Haus Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Mirsa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte. Und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gott, schaffe mir Recht, und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Vielen Dank fürs Mitlesen und Mitbeten. Dieser Psalm ist überschrieben: eine Unterweisung der Söhne Korachs. Eine Unterweisung der Söhne Korachs, ein Maskil heißt das eigentlich. Das bedeutet ein Psalm des Verstehens, ein Psalm der Unterweisung, ein Gedicht der Unterweisung. Und die Söhne Korachs, das waren Profimusiker, das waren Leute, die verdienten ihr Geld damit, dass sie Lieder schrieben im Tempel und dass sie dazu musikalisch begleiteten. Und ich habe gedacht, dass wir an mancher Stelle, wenn wir auch so in die Psalme hineinschauen, dann sehen wir hier, wie Gott selber durch die Psalmen redet. Diese Worte stammen aus Gottes Mund und sie sind gleichzeitig aus dem Mund von Menschen, aus dem Mund von so Leuten, die an dieser Stelle hier als Musiker sogar ihr Geld damit verdienen, solche Lieder zu schreiben. Das kann ja manchmal irritieren. Ich habe ein Pastor hat mir ein Gespräch aufgezeichnet, das er mit einem Gemeindeglied führte vor einer Theateraufführung, vor einer Gospel Art Aufführung. Das Gemeindeglied, ich gebe Ihnen das mal wieder. Das Gemeindeglied sagt: Wir kommen nicht. Das ist uns zu teuer. Da kann man ja auch ins richtige Theater gehen. Der Pastor: Das sind aber professionelle Künstler. Das Gemeindeglied: Ich dachte, das sind Christen. Der Pastor: Das sind sie auch. Das ist doch kein Widerspruch. Das Gemeindeglied: Nee, das ist nicht für uns, wenn das keine wirklichen Christen sind. Uns kann das manchmal irritieren, aber an dieser Stelle merken wir, dass es kein Widerspruch ist, dass diese Worte hier von Menschen aufgezeichnet sind, deren Job das war, deren Beruf das war, und dass sie trotzdem zu Gottes Wort werden. Und dann schauen wir uns an, was hier ausgedrückt wird. Meine Seele dürstet nach Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Vielleicht merken Sie das nicht auf den ersten Blick, wenn Sie so auch diesen Psalm vorhin mitgelesen haben, dass dieser Psalm auch von Jesus Christus gebetet wurde. An verschiedenen Stellen seiner Passion betet Jesus selber diesen Psalm. Es ist etwas, das wir sozusagen gemeinschaftlich beten, nicht nur wir dann für uns, sondern wir beten das mit Jesus Christus, der hinter diesen Worten steht und der sie selber auch ausgesprochen hat und diesem Psalm gebetet hat. In der damaligen Zeit ist das oft so gewesen, dass man auch in den Evangelien beispielsweise nur das andeutungsweise findet, den ersten Satz beispielsweise aus einem Refrain oder aus einem Psalm. Und wir finden das in der Passion Jesu, dass Jesus zum Beispiel hier dieses Dürsten aufgreift, mich dürstet, dass er dieses Wort aufgreift, als er zu seinen Jüngern redet im Garten Gethsemane: Meine Seele ist sehr betrübt, was wir aus dem Refrain hier kennen, aus diesem Psalm. Und wir kennen das auch aus anderen Psalmen, dass Jesus sie gebetet hat in der Passion, zum Beispiel im Psalm 22: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und deswegen ist hier in diesem Psalm sind nicht nur wir, die ihn beten, sondern auch Jesus. Und was drückt dieser Psalm aus? Er drückt Durst aus. Durst, meine Seele dürstet nach Gott. Ich warte wie auf ein Ertrinkender auf etwas zu trinken wartet. So warte ich darauf, dass Gott endlich redet. Ich habe so lange schon darauf gewartet, dass Gott dass Gott auf diese Situation eine Antwort schenkt. Ich habe ihn so oft in den Ohren gelegen, vielleicht mit diesem Wunsch, mit diesem Anliegen. Und ich habe den Eindruck, dass da gar nichts zurückkommt. Ich warte auf Gott sehnsüchtig, warte ich darauf. Und dieses Bild von dem Wasser, erfrischendes Wasser, was gesucht wird, genau das Gegenteil scheint zu passieren zunächst. Wir finden in Vers 5, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Ich kriege nicht das, was ich mir wünsche, um meinen Durst zu stillen, sondern ich erlebe nur Tränen statt erfrischendem Wasser. Später wird das auch nochmal aufgegriffen, dieses Bild davon. Er sehnt sich danach, erfrischendes Wasser zu haben, und er hat das Gefühl, dass Wasserwogen über ihn schwappen, dass er gar nicht mehr Luft bekommt. Es erschlägt ihn förmlich. Und er beschreibt auch, was seine Hauptschwierigkeit ist. Wenn wir das in dem Psalm sehen, dann ist das, dass Menschen um ihn herum sagen, wo ist denn eigentlich dein Gott? Du redest immer vielleicht davon, dass du dich auf Gott verlassen willst, dass du auf ihn vertraust, und du merkst, wie dein eigenes Vertrauen immer geringer geworden ist. Dein Glaube, dass es noch eine Erhörung dieses Gebetes gibt, ist immer geringer geworden, und die Leute um dich herum sagen schon, ja, wo ist denn dein Gott? Also er scheint ja auch nicht zu helfen. Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Hier kommt die Klage so richtig zum Ausdruck. Die Klage, die wir in diesem ganzen Psalm hören. Und das ist die gute Nachricht. Vor Gott darfst du klagen. In dem Psalm, das hat Reinwald Witschen eingangs gesagt, ist das ganz oft, dass Menschen vor Gott ihr Herz ausschütten und klagen und sagen, wie sie die Umstände empfinden und wie schwer ihnen das fällt, dass sie das Gefühl haben, dass die Situationen sie überrollen und dass sie Sehnsucht danach haben, dass Gott ihr Verlangen, ihre Sehnsucht hört, und sie den Eindruck haben, dass sie auf taube Ohren stoßen, dass da nichts zurückkommt. Und meine Frage an Sie, an dich ist, wo hat in deinem Gebetsleben, wo hat da Klage ihren Platz? Wo darf Klage sein? Kommt das bei dir vor? Darf das sein, dass du dein Herz vor Gott ausschüttest mit Klage? Ich denke, dass es zwei Grenzbereiche so der Klage gibt. Wenn ein Mensch vor Gott klagt, dann glaube ich, dass es zwei Grenzen gibt, an denen man aufpassen muss, sie nicht zu weit zu überschreiten. Ich denke, dass wir nicht in ein Jammern hineinkommen wollen, indem, wenn wir Gott Klage ausdrücken. Der Unterschied zwischen Klagen und Jammern, damit meine ich, dass wenn sich ein Mensch darin letztlich gefällt, wir kennen das manchmal bei Kindern, ein Kind jammert so vor sich hin und sagt, oh, das gefällt mir, nee, es ist langweilig, und dann machen die Eltern hier und da einen Vorschlag, und das Kind, man hat den Eindruck, es möchte unglücklich sein, ja? Es möchte gerne jammern, und es möchte auch nicht da rausgeholt werden, sondern es möchte gerne in dieser Stimmung und dem bemitleidenswerten Zustand bleiben. Das ist hier nicht gemeint. Mit Klage ist nicht gemeint, dass ich mich damit zufrieden gebe, dass ich mir darin gefalle, dass ich so bemitleidenswert und ein Opfer der Umstände bin. Das ist hier nicht gemeint. Und genauso ist, glaube ich, nicht gemeint, dass diese Klage sich wendet in eine Anklage Gottes. Es gibt das in dem Psalmen wohl, dass Gott direkt angesprochen wird und er ihm etwas geklagt wird. Und der Psalmbeter sagt, das lege ich dir vor die Füße und ich klage es dir. Ja? Oder dass er sagt, ja, wo ist denn jetzt deine Hilfe? Das ja. Aber was nicht in dem Psalmen auftaucht, das ist dieses, dass ein Psalmbeter sich dabei sozusagen zum Richter über Gottes Pläne macht und sagt, also so wie ich das sehe, so wie Gott da handelt, das ist nicht in Ordnung. Und wir merken direkt, dass da eine Distanz hineinkommt, dass der anklagt, der möchte sich Gott vom Leib dabei halten, der sagt, ich möchte dich auf der Anklagebank haben. Während der Psalmbeter, obwohl er hier klagt, habt ihr das gemerkt im Psalm, dass er dann sagt, du mein Fels, du mein Gott, auf den ich vertraue. Also er sucht die Nähe, ja, er klagt und sucht dabei die Nähe. Er sagt, ich klage dir das und ich klage dir das genauso, wie es ist. Ich halte da nichts zurück von dem, was mein Herz bewegt, aber ich komme damit zu dir. Ich lege das vor dir hin und ich sage und spreche dabei das Bekenntnis, dass ich sage, du bist mein Fels, du bist der Gott, dem ich vertraue. Und dann kommt der Refrain. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Dieser Refrain kommt ja häufiger. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Psalm 42 und 43, warum das eigentlich ein Lied ist, ein Gedicht, und nur später einmal unterteilt wurde in zwei Psalmen. Hier lädt uns der Psalm ein, Selbstgespräche zu führen. Ja, und das möchte ich Ihnen auch ans Herz legen, dass Sie lernen, Selbstgespräche zu führen. In dieser Art, wie das hier passiert. Der Psalmbeter sagt, jetzt hör du mal zu, meine Seele. Du hast dich jetzt ausgeschüttet. Du hast das vor Gott hingelegt, was Sache ist. Aber jetzt höre du mal zu. Jetzt höre du mal zu. Ich werde dich, meine Seele, mein Inneres, daran erinnern, dass du, wenn du auf Gott wartest, eine große Verheißung hast. Das sagt er dann nämlich, warte auf Gott, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das ist dieses Selbstgespräch, aber ein fruchtbares Selbstgespräch, ein Gespräch mit der Seele. Ich werde, liebe Seele, deinen Blick weiten für die Verheißung Gottes. Ich werde deinen Blick weiten für das schlichte Bekenntnis, warte auf Gott. Und er wird es gut machen. Wie heißt das genau? Warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Und dann gibt es neben diesem Selbstgespräch, wo ich mich an Bibelworte erinnere, wo ich Verheißungen auch meiner eigenen Seele zusprechen darf und sagen kann, jetzt erinnere dich doch mal. Da kommt noch ein zweites Selbstgespräch und das ist dieses Selbstgespräch der Erinnerung. Wir haben das ja vorhin beim Lesen des Psalms gemerkt, dass der Psalmbeter an früher denkt. Und dass er an früher denkt und sagt, damals, wenn ich an damals denke, an früher denke, dann geht mir das Herz so richtig über. Wir zogen da gemeinsam machten so einen Jesusmarsch oder ein so Lobpreisgottesdienste, waren auf einer Konferenz zusammen. Ja, so ähnlich klingt das hier. Ich will daran denken, wie ich einherzog mit vielen Menschen in großer Schar, um zum Haus Gottes zu gehen, um ihm zu begegnen. Ich denke zurück an schöne, besondere Erlebnisse, die ich mit Gott hatte. Ein Selbstgespräch mit der Erinnerung. Und auch hier ist es ein fruchtbares Gespräch mit der Erinnerung. Ich freue mich daran, wie Gott schon an mir gehandelt hat. Ich freue mich daran, weil es mir hilft, für die Zukunft zu denken und zu denken, das wird auch wieder so werden. Das merken wir ganz am Schluss des Psalms, dass der Psalmbeter dann sagt, und genauso wie ich damals zu Gott mit anderen zusammengezogen bin und wir haben gefeiert und gejubelt, so wird das auch wieder werden. Darauf richte ich meinen Blick, dass das so wieder werden darf, weil Gott das möglich macht. Manche ältere Personen habe ich schon davon erzählen hören, die beispielsweise in Kriegsgefangenschaft waren, dass es so etwas gibt, dass jemand durch die Erinnerung Kraft bekommt, eine ganz, ganz große Krise zu durchstehen. Dass die Erinnerung hilft, sozusagen unter der Gegenwart durchzuschlüpfen in die Zukunft. Ja, die Erinnerung lässt sozusagen unsere Gedanken hindurchschlupfen unter der Gegenwart in die Zukunft hinein. Dass wir wissen, Gott hat so gehandelt mit mir. Und ich erlebe jetzt im Moment, als würde Gott sich taubstellen. Aber ich habe diesen Schatz, was Gott schon mit mir vollbracht hat, was er schon fertig gebracht hat mit mir. Und darum kann ich das sehen, dass das in der Zukunft auch wieder so sein darf. Ein Selbstgespräch mit der Erinnerung, mit der eigenen Seele. Und dann jetzt, das ist in den Bibeln, in euren Bibeln, bei manchen Bibeln, dann der Psalm 43 schon, aber mit dem gleichen Refrain dann, jetzt wandelt sich langsam das Gebet. Es wandelt sich und wir gucken uns das an, das ist dann 43 Vers 1, Gott schaffe mir Recht. Gott schaffe mir Recht. Jetzt langsam geht es aus der Klage hinaus und er schafft es, ein Gebet zu formulieren, etwas zu formulieren, was wieder ein bisschen einen Ausblick schafft aus dieser Not. Gott, schaffe mir Recht. Und dann nur ein paar Verse dahinter oder nur zwei Verse dahinter. Warum muss ich so traurig gehen? Das können wir uns doch gut vorstellen, oder? Das haben Sie doch bestimmt auch schon erlebt. Hast du schon erlebt, dass du gebetet hast und du möchtest jetzt ein Gebetsanliegen formulieren vor Gott und dann rutscht das sozusagen wieder zurück in eine Klage. So ähnlich ist das hier. Und damit beginnt diese Verwandlung, dass Klage und Gebet sich mischen. Dass der Beter plötzlich wieder Mut bekommt zu sagen, ja, jetzt kann ich wieder eine Bitte formulieren. Jetzt kann ich das ausdrücken, was ich mir letztlich von Gott wünsche, wie er mit meiner Situation umgehen kann. Das ist der Beginn der Verwandlung, wo Gebet und Klage sich mischen. Aber vielleicht merkt der Psalmbeter, das reicht noch nicht. Es reicht nicht, dass sich bei mir Bitte und Klage mischt, sondern er formuliert dann eine Bitte. Ich sage mal, das ist die Bitte um den Heiligen Geist. Ich werde das erklären. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich bringen zu deinem heiligen Berg. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Der Psalmbeter merkt, ich habe unglaubliche Mühe, in dieser Situation noch überhaupt Wahrheit zu sehen. Ich bin so angefochten, ich bin so schwer getroffen von meiner Situation, ich kann das in keiner Weise mehr sozusagen da Licht drin sehen und ich sehe auch nicht mehr die Wahrheit Gottes. Und das ist, an dieser Stelle setzt die Bitte um den Heiligen Geist ein. Sende dein Licht und deine Wahrheit, den Geist der Wahrheit, würden wir neutestamentlich sagen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, damit ich überhaupt wieder in deine Nähe hineinkomme, damit ich zu dir kommen kann, damit ich zu dir gehen kann. Die Lücke zwischen Klage und Gebet füllt der Heilige Geist. So heißt das ja im Neuen Testament, deshalb auch im Römerbrief. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Ja, der Geist Gottes nimmt diese Klage auf und verwandelt sie in ein Gebet, in ein Flehen vor Gott. Das ist hier die Bitte um den Heiligen Geist. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Verwandlung. Und dann hat der Beter wieder etwas im Blick, wo er sagt, da möchte ich drauf zusteuern. Das möchte ich gerne erreichen. Und konkret formuliert das, ist ja ein Musiker, der das schreibt, deswegen schreibt er, und dir Gott auf der Harfe danke. Das ist sein Ziel. Vielleicht ist sein Instrument verstummt. Ihr kennt das vielleicht, dass uns in einer Situation, in der wir nur zu klagen haben, da verstummt ja auch manches Lied. Da mag dich manches Lied, so geht es mir zumindest, manches auch Anbetungslied, manches geistliche Lied, was mir sonst so viel bedeutet hat, das ist plötzlich so, das wirkt so wie leere Worte. Kennt ihr das? Und so ist das diesem Musiker hier gegangen, dass, so entnehme ich das diesen Zeilen, dass er sich wünscht, dass er wieder Gott spielen kann, von Herzen für Gott spielen kann. Und er sagt, mein Ziel ist, dass ich in Dankbarkeit dir begegne. Ich möchte dir wieder in Dankbarkeit begegnen können. Ich möchte wieder Lieder spielen können. Ich möchte gerne zu dir kommen, aber ich komme irgendwie nicht alleine dahin. Und deswegen diese Bitte um den Heiligen Geist. Denn das haben wir eben schon gesehen. Er bittet um Gottes Licht und Wahrheit und sagt, du musst mich dahin führen. Aber ich habe dieses Ziel nämlich schon vor Augen. Ich glaube, dass das für unser Gebet wichtig ist, dass wir uns das auch von Gott, vom Heiligen Geist erbitten, in einer Klage, in einer Notsituation, dass wir an mancher Stelle auch Gott bitten, uns zu zeigen, worum darf ich jetzt bitten? Mit welchem Ziel darf ich hier beten? Auch bei Krankheiten beispielsweise erlebe ich das, dass ich Gott frage, in welche Richtung dürfen wir jetzt beten? Was dürfen wir dir sozusagen hinlegen? Mit welchem Ziel wollen wir beten, dass dieser Mensch gesund wird? Was soll das Ziel sein? Wo möchtest du hin? Und so ist das hier, das Ziel dieses Beters des Psalms, dieses Musikers, dass er sagt, ich möchte dir gerne wieder spielen. Ich möchte gerne wieder für dich in Dankbarkeit meine Worte finden und ausdrücken. Da will ich hin. Das ist das Gebet der Verwandlung oder die Verwandlung der Klage in ein Gebet. Ich schließe mit zwei Zitaten, die ich aus der letzten Woche aufgenommen habe, aus Gesprächen von zwei Personen, die Grund zum Klagen haben. Und ich zitiere das einfach von einem Menschen, zum einen, der viel zu klagen hat wegen körperlicher Krankheiten und Leiden. Er sagt, ich denke an den Herrn Jesus den ganzen Tag und bitte ihn um Hilfe. Und er hilft auch immer wieder. Und das zweite Zitat von jemand, der beruflich in einer Notsituation ist. Diese Zeit der Klage lässt mich nun auch Dinge anders schätzen. Ich freue mich über die Blumen, die an meinem Fenster stehen. Wir merken, wie da so ein klein bisschen Licht hineinkommt, wie die Klage sich in Gebet und in Dankbarkeit verwandeln kann. Amen.